Heute im Kirchenjahr ist der Sonntag Trinitatis. Wer hat das schon mal gehört? Ja, sind ein paar Evangelische hier. Trinitatis, Dreieinigkeit. Im Kirchenjahr schließt damit diese Zeit der großen Feste ab. Und man kann sagen, jetzt geht's richtig los. Jetzt haben wir Weihnachten hinter uns gebracht, ist schon ein bisschen her. War natürlich Ostern, Karfreitag, Ostern, Himmelfahrt, Pfingsten. Und das ist die Grundlage von alledem, was wir jetzt tun und ins Leben bringen. Und insofern ist es ein richtig guter Augenblick auch zu sagen, das Kirchenjahr wird erweitert in Braunschweig durch Festival der Hoffnung. Jetzt geht's in die nächste Phase. Das heißt, wir brechen auf. Aber diese Hoffnung, die wir zu verkündigen haben und die wir zu leben haben, gründet sich in dem, was wir durch die großen Feste des Christentums feiern und uns dessen bewusst werden, nicht nur als historische Tatsache, sondern als erlebte Wahrheit, auf die unser ganzes Leben fußt. Und deshalb ist es mir wichtig, dass wir da ein paar Grundlagen nochmal uns bewusst machen, auch wenn wir so jetzt hineintreten in diese Phase, ganz bewusst, wir wollen dieser Stadt Hoffnung bringen. Was ist denn eigentlich der Grund unserer Hoffnung? Ich habe zunächst mal einen Vers genommen aus Kolosser 2,15, wo Paulus über Jesus schreibt, er, Christus, hat die Mächte und Gewalten ihrer Macht entkleidet und sie öffentlich zur Schau gestellt und hat einen Triumph aus ihnen gemacht in Christus. So, damals hat man dann zuallererst an den Triumphzug der Römer gedacht. Vielleicht habt ihr auch schon einen oder anderen Historienfilm gesehen, so mit diesem mächtigen Cäsar und seine Generäle und seine mächtige Armee. Und dann waren sie mal wieder irgendwo und haben das Land befriedet, wie sie das genannt haben. Und dann haben sie die Gefangenen gefangen geführt und mit einem mächtigen Triumphzug nach Rom gebracht. Das war das Bild. Aber der Triumphzug Christi findet statt auf einem Esel. Ist auch schon ein bisschen her im Kirchenjahr, der Palmsonntag, der uns daran erinnert, dass Jesus Einzug hält nach Jerusalem. Baruch haba beshem Adonai, haben sie gerufen. Gelobt sei, der da kommt, im Namen des Herrn. Und sie haben ihn begrüßt wie einen König. Aber der König kam nicht auf diesem mächtigen Ross und mit seiner mächtigen Armee, sondern er ist auf diesem einfachen, schlichten Esel gekommen. Jetzt, ich war schon einmal in meinem Leben auf dem Esel gesessen, ja, in Jordanien. Das war ein eingerittenes Tier und ich habe mich kaum drauf halten können auf diesem Ding. Das war ein Esel, auf dem Jesus daher kam. Der war jung, auf dem war noch niemand gesessen. Ich weiß nicht, wie das ausgesehen hat, dass er, der König aller Könige, auf so einem schwachen Tier nach Jerusalem kommt und gar nicht in dieser Prunk und Pracht und römischer, imperialistischer Majestät kommt, sondern in dieser Schlichtheit und dieser Sanftmut kommt. Und das ist der Charakter des Königreiches Gottes. Das Königreich Gottes kommt nicht mit Macht und Gewalt und großem pompösem Zeug, sondern es kommt in Sanftmut, aber in großer Kraft. Die Art und Weise unseres Königs ist anders, aber seine Macht ist gewaltig. Und dieser Text sagt, er hat den Mächten die Macht genommen. Welchen Mächten? Die, die uns geknechtet haben. Diese Mächte und Gewalten, die uns Menschen unter Knechtschaft genommen haben, in Gebundenheit genommen haben, die, die uns das Leben schwer machen und uns erniedrigen und unterdrücken, diese Mächte, oft diese finsteren, dunklen Mächte im Hintergrund von diesem ganzen Geschehen, die hat Christus überwunden ein für alle Mal. Das ist, was hier zum Ausdruck gebracht wird. Die erste Predigt, die Jesus gehalten hat, wenn wir die nächste Folie bitte nehmen, da hat er seinen Auftrag zum Ausdruck gebracht. Und ich will es so ein bisschen als Grundlage hineinlegen, damit wir aus dieser Grundlage heraus all das tun, was wir leben als Christen. Als Jesus die erste Predigt gehalten hat, da war er im Gottesdienst in der Synagoge und wählte dann einen Text. Man gab ihm die Schriftrolle des Jesaja und er wählte diesen Text in Jesaja 61, und ich lese es euch mal kurz vor. Er las diesen Text: Der Geist Gottes des Herrn ist auf mir, weil der Herr mich gesalbt hat. Er hat mich gesandt, den Elenden gute Botschaft zu bringen, die zerbrochenen Herzen zu verbinden, zu verkündigen den Gefangenen die Freiheit, den Gebundenen, dass sie frei und ledig sein sollen. Zu verkündigen ein Jubeljahr, ein gnädiges Jahr des Herrn. Zu schaffen den Trauernden zu Zion, was für ein schönes Wort, dass ihnen Schmuck statt Asche, Freudenöl statt Trauer, schöne Kleider statt eines betrübten Geistes gegeben werden, dass sie genannt werden Bäume der Gerechtigkeit, Pflanzung des Herrn, ihm zum Preise. Sie werden die alten Trümmer wieder aufbauen und was vor Zeiten zerstört worden ist, wird aufgerichtet werden. Sie werden die verwüsteten Städte erneuern, die von Geschlecht zu Geschlecht zerstört gelegen haben. Und wenn wir diesen Text hören, dann spüren wir ein Stück weit diesen Geist und diesen Auftrag und diese Sendung, die in Christus steckt. Dafür ist er gekommen, den Elenden gute Botschaft zu bringen. Und was war denn die gute Botschaft? Das Evangelium heißt die Botschaft vom Sieg. Dieses Wort Evangelium war zur damaligen Zeit eigentlich vom Hintergrund her damit gemeint, wie wenn ein Kriegsherr ausgezogen ist und hat den Krieg gewonnen. Und der Evangelist rannte dann zurück in seine Heimat und verkündigte: Wir haben gesiegt, wir haben gewonnen. Dem Feinde sind überwunden, ihr könnt wieder kommen und könnt alles euch das zurückholen, was man euch gestohlen hat, was kaputt gegangen ist, was euch eigentlich gehört und euch genommen worden ist. Diese Machthaber, diese Eindringlinge sind überwunden. Evangelium ist die Botschaft vom Sieg. Und im Grunde geht es ja gar nicht darum, dass wir die Menschen zum Glauben bringen, sondern das können wir gar nicht, sondern es geht darum, dass wir die Botschaft verkündigen: Jesus hat gesiegt. Die Mächte und die Gewaltigen, alles, was dich kaputt macht, unterdrückt, was dich bindet, was dich in Zucht gebracht hat, was dir Schuldgefühle verpasst hat und all diese ganzen Dinge sind ein für alle Mal überwunden. Jesus Christus hat gesiegt. Das ist die gute Botschaft vom Evangelium. Und darin ist unsere Botschaft, ist unsere Hoffnung begründet. Ich rede nicht wie ein Blinder, damit es praktisch wird. Ich rede nicht wie ein Blinder von der Farbe. Ich weiß, was es heißt, dass man befreit wird von den Mächten der Finsternis, die einen gebunden haben. Wenn wir die nächste Folie mal angucken. Dieses Zeugnis, Lehrer genau hingucken, 1975, das war so im Höhepunkt meiner schlimmen Zeit. Michael wird nicht versetzt. Das habe ich zweimal gehabt, so ein Ding. Darf ich jetzt noch weiter predigen? Gerade deswegen, ja. Ist noch was aus mir geworden. Also ihr habt Hoffnung. Ja. Das war das Zeugnis 1975. Das war, nachdem ich 4 Jahre lang mich entschlossen hatte, ein Leben zu leben, wie ich einfach es wollte. Ich habe keine Autoritäten mehr akzeptiert. Als ich 12 Jahre alt war, kam ich von einem CVJM-Camp zurück mit der Entschlossenheit, ich werde niemand mehr gehorchen. Das war nicht die Botschaft vom CVM, sondern die Botschaft war, dass wir unser Leben Christus anvertrauen, und die haben das herausragend gemacht. Und es gab so einen Abend, wo am Lagerfeuer wir alle gesessen sind und der Leiter von diesem Camp hat eine wunderbare Geschichte erzählt, das Evangelium verkündigt und hat uns aufgefordert und eingeladen, unser Leben Jesus anzuvertrauen. Hat gesagt, diejenigen von euch, die mit Gott in Ordnung kommen wollen, ihr Leben Jesus anvertrauen wollen, dürfen zurückbleiben am Lagerfeuer, die anderen ab ins Bett. Also pädagogisch herausragend, methodisch gemacht. Aber ich habe nicht nur deshalb, was irgendwie wäre es schön gewesen, zurückzubleiben, sondern ich spürte in meinem Inneren, es ist richtig, dass ich mein Leben Gott anvertraue. Ich spürte das, vielleicht kennt ihr das auch, so ein Ziehen, so ein inneres Wissen. Eigentlich ist das richtig, mit Gott zu gehen. Aber ich habe mich an diesem Abend bewusst dagegen entschieden. Und das ist die Freiheit, die wir haben. Das ist die Freiheit, die Gott uns gibt. Du kannst dich für ihn entscheiden, du kannst dich auch gegen ihn entscheiden. Und ich kam von CVM Jugendfreizeit zurück oder Jungschaftfreizeit zurück und sagte so, ich werde keine Autorität mehr akzeptieren, egal was meine Eltern sagen, was die Lehrer sagen, was der liebe Gott will, mir völlig wurscht, ich werde jetzt mein Leben leben, wie es mir gefällt. mit 12 Jahren. Und dann ging's los. Und ich habe gelebt, wie es irgendwie möglich war. Meine Eltern sind an mir verzweifelt, das könnt ihr euch vorstellen. Ja. Die wussten nicht mehr, die haben es mit Liebe probiert, mit Schläge, mit Strafe, mit Versprechen, mit allem. Die hatten keinen Zugriff mehr auf mein Leben. Ja. Meine Lehrer sind an mir verzweifelt, weil ich habe einfach das getan, was ich für richtig hielt. Ja. Habe ich Lust gehabt zur Schule, bin ich gegangen, hatte ich keine Lust, bin ich nicht gegangen. Deshalb kamen auch diese Ergebnisse zustande. Ich war zwar Klassensprecher, war aber nicht oft da. So, das war die Zeit. Und in dieser scheinbaren Freiheit, in dieser Selbstbestimmtheit, sage ich, brauche niemand, ich lebe mein Leben, kam die eine um die andere Versuchung in mein Leben, mich auf bestimmte Dinge einzulassen. Es fing an mit Nikotin, es ging weiter mit Alkohol, es war Kriminalität, es war Rauschgift, es war Stehlen, es war Lügen, es war Pornografisches und so weiter und so fort. Ein Leben habe ich mit diesen jungen Jahren geführt, wo sozusagen ich vor fast nichts Halt gemacht habe, sondern die Versuchungen, die da waren, habe ich mich darauf eingelassen, um nur dann festzustellen, dass irgendwann diese Versuchungen, die zunächst so verlockend sind, angefangen haben, mich gefangen zu nehmen. Und als ich zu dieser Zeit, 1975, war ich gebunden an Rauschgift. Ich habe jeden Tag Rauschgift genommen, fast jeden Tag. Ich war gebunden an Lüge. Sucht und Lüge sind immer Geschwister. Ja. Ich wusste mit der Zeit nicht mehr, sage ich jetzt die Wahrheit oder sage ich nicht die Wahrheit. Das wusste ich selbst nicht mehr. Die Lüge hat übernommen an ganz vielen Stellen. Ich war gebunden an Jähzorn. Das habe ich so aus der Familiengeschichte mitgebracht. Aber Jähzorn heißt, es war zweimal so, dass ich im Jähzorn in so einem Anfall beinahe jemand umgebracht hätte. Einmal meinen Bruder fast erschlagen hätte. Und im anderen Fall auch noch im Rausch, in einer Party, jemand, der mir blöd gekommen ist, wollte ich mit dem Bierkrug erschlagen. So im Jähzorn, im Affekt. Und ich war an Pornografisches gebunden. Auch da brauchte ich jeden Tag meine Dosis. Mit 15. Gebunden. Ich kann euch was sagen, was es heißt, gebunden zu sein. Das ist nicht lustig. Ja. Meine Mutter ist dann verstorben in diesem selben Jahr. Im März diesen Jahres ist sie verstorben. An Krebs verstorben. War für unsere Familie natürlich schwierig. Wir waren 4 Jungs. Ich war der zweitälteste mit 15. Waren noch 2 Jüngere dann auch da. Also mein jüngster Bruder war 4 Jahre alt, als meine Mutter verstarb. Und in dieser Phase war vieles drunter und drüber. Und da kam eines Tages ein Mitarbeiter vom CVJM, den wir lange Zeit nicht gesehen hatten, aber der bekam den Impuls von Gott, uns zu besuchen. Und so kam er vorbei und so um die Abendbrotzeit und wollte meinen Vater besuchen, um ihn zu trösten. Aber mein Vater war noch nicht von der Arbeit zu Hause. Und so hat er mit mir vorlieb genommen. Das war der Jürgen Weber, Mitarbeiter vom CVJM. Und das war so ein Wadenbeißer Gottes. Wenn du den am Nacken hast, kriegst du nicht mehr los. So, mein Vater war nicht da. Ich habe ihm die Tür geöffnet. Der hat gemerkt, Vater ist nicht da. Das hat ihn nicht davon abgehalten, zu bleiben. Und er stellte mir die Frage, sagt, Michael, wie sieht's denn bei dir aus mit Gott? So gleich, zack, rein. Und ich weiß noch ganz genau, was ich ihm sagte. Ich sagte, weißt du was, ich glaube, dass es einen Gott gibt, aber es ist mir völlig egal, was der macht. Ich lebe mein Leben. Dann kam zum Glück mein Vater und ich konnte diesem schwierigen Gespräch entfliehen. Aber der Wadenbeißer Gottes, nach 2 Wochen kam er wieder und diesmal sagte er, ich muss mit dir reden, dir geht's hundsmiserabel, der Heilige Geist hat mir gezeigt, wie es dir geht, der sendet mich zu dir, ich muss mit dir reden. Ich dachte, der Typ hat nicht mehr alle Tassen im Schrank. Aber der ließ ihn nicht abwenden, der hat den Fuß schon in der Tür gehabt, ja, und da kriegst du ihn nicht mehr los. Also, ich sage, gut, dann kommst du mal in mein Zimmer, dann können wir reden. Dann hat er sich mal meine Plattensammlung angeguckt, hat sich die Purple rausgesucht und ein bisschen angehört. Da dachte ich, na, vielleicht hat er doch noch ein paar Tassen im Schrank. War ein bisschen beruhigt. Und dann fing er an, mit mir zu diskutieren, wie schlecht es mir ginge. Ich sage, mir geht's gut. Er sagt, dir geht's hundsmiserabel, du brauchst Hilfe. Mir geht's gut. Und wir haben eine halbe Stunde diskutiert, ob es mir nun gut oder schlecht ging. Und dann kam dem armen Kerl Gott zu Hilfe. Weil er hat sich mir die Zähne ausgebissen. Aber dann kam plötzlich eine Liebe in den Raum. Das war unbeschreiblich. Einfach so. Und ich weiß, ein älteres Ehepaar, meine Mutter ist zum Glauben gekommen, noch bevor sie verstorben war, durch ein methodistisches Ehepaar. Und am Sterbebett hat meine Mutter zu ihr gesagt, bitte betet jeden Tag für meine 4 Jungs. Und die haben das gemacht, treu, 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 treu. Nach einem halben Jahr war ich weich gebetet. Hey, eure Gebete haben Kraft, nicht vergessen. Ja. Wenn Gott euch Auftrag gibt oder eine Mutter oder ein Vater euch auftragt, das Mandat zum Beten, da ist Power drin, mein lieber Freund. Und die haben gebetet und ich glaube, da war der Zusammenhang. Der Raum wurde erfüllt mit einer Liebe von solcher Intensität, dass mir einfach die Tränen über das Gesicht liefen. Ich habe jahrelang nicht mehr geweint. Am Grab meiner Mutter stand ich wie ein Stein. Die Drogen haben mich kalt und hart und gleichgültig gemacht. Ich hatte keine Gefühle mehr. Aber da war plötzlich so eine Kraft, so eine Intensität, diese Liebe Gottes, die bringt alles zum Schmelzen. Und Tränen liefen über mein Gesicht. Dann ging ich zu meinem Schreibtisch, holte eine Streichholzschachtel hervor, habe sie ihm auf den Tisch geworfen und gesagt, das ist mein Problem. Da waren 5 Gramm schwarzer Afghane drin und ein LSD-Trip. Und sagte, ja gut, und weiter? Und dann habe ich ausgepackt. Alles, da merkte ich auch erst so richtig, wie es mir eigentlich ging. Manchmal brauchst du eine Atmosphäre, die dich erweicht, die Offenbarung gibt, die Erkenntnis gibt. Dass du dich selbst wieder begreifst, wie es dir eigentlich geht. Ich konnte mich selbst gar nicht mehr begreifen. Sagst du, alles okay? Und dann merkte ich es in diesem Licht und der Wärme der Liebe Gottes, merkte ich plötzlich, wie erbärmlich mein Inneres war. Und wo ich gelandet bin mit meiner Selbstsucht und mit meiner scheinbaren Freiheit. Und dann habe ich ausgepackt. Und dann hat er mir gesagt, weißt du was, Michael, Gott möchte mit dir ganz neu anfangen. Ganz neu anfangen. Eine schlichte, einfache Botschaft. Hey, das alles ist vergeben. Das alles ist erledigt durch Jesus Christus. Und wenn du möchtest, kannst du ganz neu anfangen. Was für eine Botschaft. Und ich dachte, wow, das ist wie in der Schule. So das verschmierte Heft. Und ich kann das alles rausreißen und neu starten. So all die schlechten Noten, alles gekritzelt, alles der Rotstift von den Lehrern, alles weg. Ganz neu anfangen. Und habe ich gesagt, da war so ein bisschen Glauben jetzt in mir gewachsen. Das war nicht viel. Es war im Grunde zu sagen, okay, ich probiere es aus. Es fühlt sich irgendwie gut an. Und weißt du was, du brauchst nicht viel. Ein Senfkorn-Glaube, sagt mal die Bibel, reicht aus. So ein bisschen was, aber ein bisschen Glauben. Und den ehrt Gott, darauf reagiert Gott. Ein bisschen Glauben, ein bisschen. Vielleicht, wenn wir die Hoffnung verbreiten, vielleicht in dem Moment, wo ich das erzähle, und ein bisschen Hoffnung in dir auftaucht, vielleicht auch für einen anderen. Das reicht oft aus, um was in Bewegung zu setzen. Daraus wird groß. Und habe ich gesagt, was muss ich tun? Er sagt, komm, lass uns niederknien und beten. Dann sind wir dort in meinem Bett niedergekniet. Und ich habe auf Schwäbisch gebetet und der liebe Gott hat verstanden. Und ich habe einfach schlicht gebetet, Herr, vergib mir all das ganze Zeug. Ich will das nicht mehr und komm du in mein Leben. Sei du Erlöser und Herr in meinem Leben. Und ich sage euch, deshalb von dieser ganzen Geschichte, die ich jetzt gerade vorher kurz erwähnt habe, von der Predigt Jesu, das ist Realität. In dem Moment, als ich gebetet hatte, hob sich eine Zentnerlast von meiner Seele, spürbar. Ich merkte plötzlich, welcher Stein da drin war, wie hart ich alles geworden war, wie schuldbeladen das alles war. Und es ging von mir wie weg. Und ich fühlte mich so leicht, als könnte ich an der Decke schweben. Und ich war in dem Moment völlig unspektakulär übrigens. Völlig frei von diesen 4 Dingen. Ich war völlig frei. Das ist meine Story. Ich brauche es immer krass. Ja, jeder hat seine Story. Ich brauche es krass. Sonst gehe ich nicht drauf ein. Deshalb habe ich den Wadenbeißer Gottes an meine Seite gekriegt. Ja, nicht irgendein Softie, sondern so einen Typen. Ich war frei. Von dem Tag an habe ich keine Drogen mehr genommen bis zum heutigen Tag. Komplett. Einfach, es war weg. Ich hatte überhaupt kein Verlangen mehr. Es war weg. Ich war frei von der Lüge. Ich konnte wieder die Wahrheit sagen und wieder unterscheiden zwischen Wahrheit und Lüge. Ich war frei vom Jätsern. Wir haben gerade kürzlich drüber geredet mit meinen Kindern. Ich sage, Papa, ich kenne dich überhaupt nicht. Die hat nie Jätsern erlebt. Es ist unvorstellbar von dem, was ich in der Kindheit erlebt habe. Es ist komplett weg. Es ist der zum guten Zweck, der Dämon ist weg. Also wirklich erledigt. Und von Pornografischen bin ich auf komplett frei. Und Freiheit heißt, ich kann genießen Sexualität mit meiner Frau, aber ich muss nicht, wenn ich unterwegs bin, mir irgendwelche Pornos reinziehen. Das ist Freiheit. Oder? Ich kann Alkohol trinken und genießen, ein Glas Wein oder zwei Glas Wein, aber ich muss nicht mich besaufen. Das ist Freiheit. Und ich weiß, bitte achtsam, das ist meine Story. Und ich weiß auch, dass für manche es richtig und wichtig ist, sag, ich werde nie wieder in meinem Leben Alkohol trinken. Bitte nicht falsch verstehen. Auch das ist eine Freiheit, zu sagen, ich habe die Freiheit, komplett darauf zu verzichten. Aber um was geht's schlussendlich? Im Hintergrund ist es diese Mächte, die mich gebunden haben. Jesus sagt mal, wer Sünde tut, wer sich auf eine falsche Lebensweise einlässt, der wird mit der Zeit Knecht, versklavt von dieser Sünde. Von diesen Mächten sprechen wir. Und wir sind teilweise aus der Familiengeschichte her versuchbar in manchen Dingen, andere in anderen Dingen, aber von der Familiengeschichte her oder vom Umfeld, in dem wir uns bewegen, oder weil wir so eine blöde Entscheidung getroffen haben mit 12 Jahren wie ich, öffnen wir den Raum für Versuchungen, die schlussendlich dann unser Leben unter Gebundenheit nehmen. Und dann müssen wir lügen und dann müssen wir geizig sein oder gierig sein oder müssen zornig sein oder jähzornig sein und müssen in Sucht uns ergehen und all diese Dinge und in pornografischem Zeug uns verseuchen. Und wir sind nicht mehr frei. Die Hoffnung, die das Evangelium bringt, ist, dass wir frei sind von all diesen Mächten. Heißt es nicht im Text, vielleicht gehst du noch mal kurz zurück in der Folie, eine bitte. Da heißt es, den Gefangenen die Befreiung zu predigen. Wir müssen sie nicht befreien, sondern wir predigen, hey, geh raus aus deinem Gefängnis. Christus hat die Machthaber, die dich dort gefangen halten, die dir nicht mehr Freiheit gegeben, hat sie überwunden. Du bist frei, steh auf und geh. Geh raus aus deiner Gebundenheit, geh raus aus deinem Gefängnis, aus deinem Knast, geh raus aus deiner inneren Gefühlsgebundenheit, wo du sagst, ich kann nicht mehr atmen, ich kann nicht mehr mich freuen oder was immer der Punkt ist. Steh auf und geh raus. Die Mächte, die dich gehalten haben, vielleicht in der Familiengeschichte über lange Zeit gehalten haben, du bist frei. Das ist die Botschaft des Evangeliums. Und schlussendlich hat er auch den Tod überwunden. Wir müssen keine Angst mehr haben vor dem Tod. Leben wir, dann leben wir dem Herrn. Sterben wir, dann sterben wir dem Herrn. Wir sind des Herrn für Zeit und Ewigkeit. Der Tod hat keine Macht über uns, sondern Christus ist mein König. Und deshalb diese Grundlage, ihr Lieben, das brauchen wir, auf dieser Grundlage gestalten wir dann, was wir jetzt gleich noch ein bisschen mehr sehen werden, gestalten wir dann auch ein wiederherstellendes Leben. Aber wenn wir diese Grundlage nicht haben, dann wird das ganze Christsein ein unglaublicher Krampf. Wenn wir nur die Feste feiern, was damals passiert ist, an Weihnachten und an Ostern und an Pfingsten, als historische Tatsache, und es hat mit unserem Leben nichts zu tun, dann sind wir elendliche Leute. Dann verbraten wir eine Menge Zeit und Kraft für etwas, was eine Vergangenheit anbelangt, aber es ist Wirklichkeit für dich. Und jetzt mit Christus sind wir gestorben, begraben, auferstanden, aufgefahren im Himmel. Und dort sitzen wir mit Christus zu Rechten Gottes in Autorität und Kraft. Das ist unsere Positionierung. Und aus dieser Positionierung heraus gestalten wir das Leben fröhlich. Beginnen unser Leben zu sanieren. Und deshalb nochmal ein Text, im Grunde gleiche Thematik, nochmal aus einem anderen Blickwinkel heraus. Deshalb geht es nicht nur um die Befreiung, sondern auch die Wiederherstellung, dass das Leben wieder lebenswert ist. Hoffnung für Braunschweig heißt, dass die Stadt zum Blühen kommt, dass sie in das volle Leben kommt, das Gott gegeben hat, dass die ganze Kraft und Freudigkeit, die in der Schöpfung drin liegt, sich entfaltet in dieser Stadt und ein Jubel und eine Freude ist von Menschen, die gefangen waren und in Freiheit gekommen sind und mit ihren Gaben und Fähigkeiten und Möglichkeiten diese Welt gestalten in der Ebenbildlichkeit Gottes. Was für ein schönes Leben. Darum geht's. So, wie heißt es hier im Text? Nochmal ein bisschen anders formuliert. Und es soll durch dich wieder aufgebaut werden, was wüst gelegen hat. Und du wirst wieder aufrichten, was vor Zeiten gegründet war und kaputt gegangen ist. Und du sollst heißen, was für ein schöner Name, der die Lücken zumauert und die Wege ausbessert, dass man wohnen kann. Willkommen zu Hause. Dass man wohnen kann. So, die Befreiung die durch Christus gekommen ist, ermöglicht uns wieder aufzubauen. Und egal wie kaputt dein Leben war, egal wie kaputt dein Umfeld ist, es braucht vielleicht ein bisschen länger mit dem Aufbauen. Aber du hast die Kraft, wieder aufzubauen, bist frei, um wieder aufzubauen. Das Volk Israel gefangen in Ägypten, versklavt. Und sie sind aufgebrochen, um zurückzukehren, wo sie eigentlich hingehören, in das Land Israel, nach Eretz Israel, um dort wieder aufzubauen, was wüst gelegen hat, um die Verheißung Gottes zu leben und die Berufung Gottes zu leben. Hey, lebe deine Berufung. Du bist frei durch das Evangelium, um deine Berufung zu leben, um dein Leben zu gestalten, so wie das in dir drin liegt von Gott. So, das Erlösungswerk Christi ist das größte Sanierungsprogramm, was die Welt je gesehen hat. Das ist grandios. Ja. Sanierung, wie ihr wisst, das ist ja das Schöne, Gott macht nicht alles platt und startet ganz neu. Sondern egal, wie kaputt dein Leben ist. Und heute, ich muss es deshalb, erzähle ich es auch, wenn es so lang her ist, aber wo würde ich heute stehen, hätte ich Christus nicht erlebt? Hätte es einen Jürgen Weber nicht gegeben, der mir das Evangelium gesagt hat? Wo würde ich heute stehen? Geradewegs als Junkie wäre ich heute definitiv nicht mehr existent. Definitiv. Weil wenn ich was gemacht habe, habe ich es richtig gemacht, immer in meinem Leben. Und habe ich auch richtig die Dröhnung mir gegeben. Ich hätte nicht mehr gelebt. Heute habe ich eine Familie, 4 Kinder, 5 Enkel. Ich weiß, da gibt es Leute, die können hier andere Storys noch erzählen, wenn ich so in diese rechte Hälfte hier schaue. Aber es ist gewaltig. Eine Familie, ein Leben, das eigentlich zum Tode geweiht war. Ja. Befreit durch Christus und wieder aufzubauen, was eigentlich drin steckt in unserer Familie und zu sehen, wie es aufblüht und wie unsere Kinder wieder Lust haben auf Familie, Lust haben zum Leben und auch wieder Lust haben, Kinder zu zeugen und Kinder großzuziehen, bei all dem Stress, der damit verbunden ist, warum wir das auch immer machen, aber es ist irgendwie schön. Ja. Ins Leben gekommen. Und so ist mein Leben ein Zeugnis davon, dass es wahr ist. Christus hat die Mächte überwunden, ein für alle Mal. Aber es ist auch wahr, er hat mich nicht aufgegeben. So sanierungsbedürftig auch mein Leben war. Er hat sich die Zeit genommen, die Geduld gehabt, mit mir wieder aufzubauen. Auch Menschen hatten mit mir die Geduld. Der mich zum Glauben gebracht hat, der Jürgen Weber, der hat sich dann hingesetzt und sagt, zuerst sind wir zu meinem Vater gegangen. Jetzt bekennst du, was du deinem Vater gemacht hast. Ich habe ihm Tausende von D-Mark gestohlen. Er wusste, dass ich ein schlimmer Typ war, aber so schlimm wusste er nicht. Der wurde kreidebleich. Am Tag drauf sind wir zur Polizei gegangen, haben die Drogen abgegeben. Wurde auch verknackt dafür. Ja, hab da meine Sozialstunden geleistet, alles. Ja, dann haben wir gelernt, ich lernte mein Leben aufzuräumen, in Ordnung zu bringen, wo ich Dinge schief waren in meinem Leben, aufgebaut, ins Leben gekommen. Menschen haben an mich geglaubt. Gott hat Menschen mir zur Seite gestellt, dass ich ins Leben gekommen bin, meinen Schulabschluss gemacht habe. Das nächste Zeugnis war ich 2 volle Noten besser. Obwohl ich keine Hausaufgaben noch gemacht habe, war die Offenbarung noch nicht da für Hausaufgaben. Aber ich war einfach mal nur regelmäßig in der Schule. Ja, das hat schon gereicht. Eine echte Wiederherstellung. Ja. Weil egal wie zerbrochen es ist, egal was kaputt ist, wenn du sagst, in meinem Leben ist Hopfen und Malz verloren, meine Ehe ist Hopfen und Malz verloren, meine Berufung ist dahin, ich habe es verbockt, völlig verbockt, spielt keine Rolle, egal wie kaputt, egal wie zerbrochen, Christus gibt dich nicht auf. Er hat ein Sanierungsprogramm für dich. Nicht ein Bagger, der alles wegmacht und dann soll es halt ein anderer machen. Seine Berufungen gereuen ihn nicht. Wenn er zu dir geredet hat und eine Berufung in dein Leben hineingelegt hat, hat es nicht ein anderer gekriegt, weil du nicht in die Puschen kommst, sondern er wartet auf dich. Er wartet auf dich. Und wenn du eines Tages sagst, jetzt bin ich soweit, dann startet er wieder neu. Und du kannst vielleicht in 5 Jahren mehr bewegen als andere in 50 Jahren, weil du endlich in deine Berufung gekommen bist. Drei Dinge, die ich kurz erwähnen möchte. In dieser wiederherstellenden Kraft, Hoffnung, da ist unsere Hoffnung begründet. In all diesen Wahrheiten des Kirchenjahres, in all den Festen, die wir feiern, wo wir persönlichen Bezug dazu haben, darin begründet sich unsere Hoffnung. Und jetzt müssen wir uns nicht mehr beschäftigen mit unserer Erlösung, mit unserer Errettung oder dass wir in den Himmel kommen oder dass wir weniger Hölle haben oder all so Zeug, brauchen wir nicht mehr. Wir haben alle unsere Energie und alle unsere Kraft, um nach vorne zu arbeiten. Denn alles andere hat Christus erledigt. So, all das Religiöse, um Gott zufriedenzustellen, ist ein für alle Mal erledigt. Wir haben es gesungen, der Vorhang ist zerrissen. Wir sind die Gerechtigkeit in Christus. Großartige Botschaft. Glaubt, was ihr gesungen habt. So, deshalb haben wir Power, nach vorne zu arbeiten, unser Leben wieder aufzubauen, die Stadt aufzubauen, Trümmerstätten aufzubauen, Herzen zu Gesundung zu führen, Menschen aufzusuchen, die noch in Gefangenschaft sind und ihnen die Botschaft der Befreiung zu verkündigen, ihnen helfen, wieder ins Leben zu kommen, was sie eigentlich ihnen geschenkt ist in Christus. Und drei Dinge sind dafür für uns selbst wichtig. Das erste, die Identität. Da werden wir nicht viel drüber sagen. Aber wenn ich nicht weiß, wer ich bin in Christus, dann werde ich immer wieder zurückfallen in alte Verhaltensmuster und in alte Denk- und Lebensmuster. So, wer bin ich? Du sollst heißen. Wie nennt man dich? Wie nennst du dich? Was ist die Definition über deinem Leben? Wer hat dir eine Definition gegeben? Die einzige Definition, die gültig ist, ist die, die Gott gibt in deinem Leben. Das ist die Definition, wer du wirklich bist. Und er spricht dich an als Gerechten, als Sohn, als Tochter des lebendigen Gottes. Er spricht dir zu Ebenbild Gottes. Geschaffen, noch vor Grundlegung der Welt, wurdest du ausgedacht. Als noch kein Mensch an dich gedacht hat, hat Gott schon an dich gedacht. Du bist kein Zufallsprodukt. Du bist jemand von Gott gewollt und geliebt und wertgeschätzt und ausgestattet mit Gnade und Gabe und Ebenbildlichkeit Gottes. Sei deiner Identität bewusst. Und deshalb Anbetung, was wir auch heute Morgen wieder eine gewisse Zeit getan haben, ganz bewusst anzubeten, ist nicht, um Gott zufriedenzustellen, sondern dass wir uns unserer Identität wieder bewusst werden, indem wir ihn anbeten, anschauen, ihn huldigen, spiegelt es zu uns zurück und wir werden verändert in sein Ebenbild Stück für Stück. Das deutsche Wort Anbetung kommt eigentlich von dem Begriff, jemand die Hand küssen. Also, küsst die Hand, gnädige Frau. Meine Verehrung, ja. So wie halt ihr Männer das euren Frauen sozusagen gegenüber jeden Tag macht. Meine Verehrung, was für eine tolle Frau du bist. Und ihr erzählt und schreibt Briefe und Kärtchen und WhatsApps und so weiter. Wie toll und wie klasse und wie schön du halt wieder aussiehst und wie toll du kochen kannst oder wie toll du deinen Beruf ausübst. Und weil sie sich da vorne sah im Lobpreis, und huldigen, huldigen, huldigen. So macht ihr es doch, nehme ich an, oder? So, und was passiert denn dann, wenn wir das tun? Du redest drüber, du sprichst drüber, du schreibst, deine Frau strahlt und du sagst, und das ist meine Frau? Und du denkst plötzlich, wow, wer bin ich mit solch einer Frau? Und das ist, was hier passiert, wenn wir Gott anbeten. Das ist, was passiert, wenn wir Gott anbeten. Irgendwann spiegelt es zurück und denkst, und es ist mein Gott. Und ich bin Teil seiner Familie. Und dein Inneres blüht auf. Deshalb ist Anbetung als Lebensstil wichtig. Weil wir sind in einer Welt, wo wir permanent anders definiert werden. Und jagen nach irgendwelchen Definitionen, wer mir Wertschätzung gibt und Bedeutung gibt. Aber in Anbetung wird unser Herz satt. In der Bedeutsamkeit, die wir haben als Teil der Familie Gottes. Und wir sind unserer Identität wieder bewusst. So, Identität. Zweitens, Autorität. Auch da nicht allzu viel, weil ich für den dritten Punkt noch ein bisschen Zeit brauche. Autorität, von Pfingsten her kommend, sind wir ausgestattet mit Bevollmächtigung. Der Geist des Herrn ist auf mir darum, dass Gott mich gesalbt hat, haben wir gelesen in diesem Jesaja-Text. Der Geist des Herrn ist auf uns. Seit Pfingsten ist der Geist des Herrn nicht nur auf Christus, sondern ist auf uns, seiner Gemeinde, seinem Volk. Der Geist des Herrn ist auf uns. Und der Geist des Herrn ist auch nicht nur ein Wohlfühlding, sondern es ist ein Bevollmächtigungsauftrag, eine Bevollmächtigung Gottes, der gibt uns die Kraft, die Vollmacht, dieses neue Leben leben zu können. Ich habe euch Autorität gegeben, Exousia, Erlaubnis. Der Heilige Geist bringt uns ins Bewusstsein und durch den Heiligen Geist gestalten wir in Autorität und Vollmacht unser Leben und gestalten den Raum, den Gott uns gegeben hat. Heißt das nicht mal, hat Jesus nicht mal zu seinen Jüngern gesagt, als er sie ausgesandt hat, um Heilung und Wiederherstellung zu bringen, hat er da nicht mal gesagt, ich habe euch alle Vollmacht gegeben, auf Schlangen und Skorpione zu treten und über alle Macht der Finsternis. Über alle. Und zwar auf Schlangen und Skorpione zu treten. Geht, während ihr geht, fürchtet euch nicht vor dem, was euch Angst macht, sondern geht weiter. Ihr habt Autorität über all diese Dinge, die euch das Leben schwer machen. Über alles das, was euch piesackt. Über alles das, was euch immer wieder Angst machen will. Und wir warten vielleicht darauf, dass Gott die Schlangen wegmacht aus unserem Leben. Und er sagt, geht rüber. Sie werden euch nichts anhaben können, denn ich habe euch Vollmacht gegeben über all die Kräfte und Mächte, die euer Leben geknechtet haben. Als ihr Sklaven wart, habt ihr fürchten müssen. Jetzt müsst ihr es nicht mehr fürchten, denn ihr seid Söhne und Töchter des lebendigen Gottes und steht in der Autorität des Allerhöchsten. Lass dich nicht ins Boxhorn jagen, sondern gestalte dein Leben in der Autorität, die Gott gegeben hat. Das alles erklären euch eure Pastoren permanent. Der Geist des Herrn ruht auf mir. Gottes Vision ist aber nicht nur, uns irgendwie zu retten, auch das nur ganz kurz, dass wir den Zusammenhang kriegen, sondern, dass die Welt wieder geheilt wird. Über Heilung habt ihr auch ein paar Serien gehabt hier und ein paar Predigten gehabt. Gott möchte die Wiederherstellung, die Heilung eines jeden Menschen von Beziehungen, ein versöhntes Universum. In Christus hat Gott alles mit sich versöhnt, was im Himmel und auf der Erde ist. So, das ist das Stadtreformer-Ding, da gehe ich jetzt nicht drauf ein. Aber das begründet eben auch, warum wir in die Stadt hineindienen und wir bringen Heilung und Wiederherstellung in die Stadt. Denn Gottes Willen ist, dass alles gesundet. Ich habe hier mal formuliert, interessanterweise die WHO, Weltgesundheitsorganisation, formuliert Gesundheit so, es ist ein Zustand vollkommenen körperlichen, geistigen und sozialen Wohlbefindens. Und nicht allein das Fehlen von Krankheit und Gebrechen. Und ich glaube, die Definition kommt ganz nahe an das, was die Bibel auch als Gesundheit formuliert. Als Shalom, als Frieden. So, damit das passiert, kommt jetzt mein letzter Punkt. Und der ist ein bisschen ja praktisch auch, geht ins Praktische. Das heißt, die Grundlagen haben wir gelegt. Wir wissen, wer wir sind. Wir haben Autorität in Christus. Wir kommen ins Leben. Gott ist mit uns. Wie gestalten wir jetzt das Leben, unser Leben so, die Sanierung, wie sieht die aus? Dass was nachhaltigen, bleibendes, neues, gesundes hervorkommt. Inmitten dieser Welt. Das Reich Gottes ist da, aber es kommt auch noch. Wir leben ja in diesem Spannungsfeld. Auch darüber habt ihr eine Predigt gehört, vom Lukas Knies, wenn ich richtig nachgehört habe, wo er auch aufgezeigt hat, das Reich Gottes ist schon da und entfaltet seine Wirkung, aber es ist noch nicht vollendet. So, wir leben ein Stück in diesem Spannungsfeld, aber wieder und wieder und wieder an bestimmten Stellen erleben wir die Kraft des Reiches Gottes, was sich ausdrückt in Heilung und Wiederherstellung und Freisetzung von Menschen und Dinge und Schöpfung in bestimmten Aspekten. Dass das nachhaltig geschieht, das ist drittens die Mentalität. Identität, Autorität, Mentalität. Ich könnte auch sagen Jüngerschaft oder Heiligung, aber wenn ich sage Heiligung, dann kommt eine Schwere auf die Gemeinde. Heiligung meint Leben, unser Leben so zu gestalten, dass nach der Art und Weise Gottes wir die Dinge wieder ins Leben bringen, wieder aufbauen. So, wie sieht es aus? Lasst mich da ein Beispiel bringen. Vielleicht zeigst du das nächste Bild, bitte. Wie ihr wisst, sind wir vor 5 Jahren an den Ammersee gezogen. Meine Frau und ich aus dem schönen Schwabenland haben die Bayern uns aufgenommen in Oberbayern. Und wir sind da eingezogen in ein Haus und die Leute, die dieses Haus vor uns bewohnt haben, die haben sich um den Garten gar nicht gekümmert. Und dementsprechend sah er aus. Und dann haben wir uns erstmal um den Vorgarten gekümmert, weil wir sind Schwaben und Da ist es halt immer wichtig, was die Leute denken. Ja. Also haben wir uns erstmal um den Vorgarten gekümmert, dass der ordentlich aussieht. Nur um festzustellen, dass den Bayern das völlig wurscht ist. Ja. Das sind einzig und allein die Schwaben, die an dem Ort wohnen, die vorbeigehen und sagen, wie sieht's bei Winklers aus? All den anderen, die leben einfach und freuen sich des Lebens. Auf jeden Fall, wir haben trotzdem unseren Vorgarten zuerst gemacht. Soweit, so gut. Und dann das große Ding war 400 Quadratmeter hinterm Haus. Und das ist, was ihr jetzt seht, schon in den ersten Zügen, wie wir es damals dann gemacht haben. Und dann dahinter kommt das Naturschutzgebiet. So, jetzt haben wir also durch die Gnade Gottes die Möglichkeit gekriegt, den Garten mal in einen ordentlichen Zustand zu versetzen, in einen grundordentlichen Zustand. Also Erneuerung. So, wir haben befreit mit großer Kraft von all dem Unkrautzeug und all dem, was da nicht reingehört, und haben Wege ausgebessert. Ihr kennt die Bibeltexte, ja, dass man da wohnen kann. So, haben wir das also alles strukturiert. Das Blöde ist, seltsamerweise kommen da immer wieder diese Unkräuter hoch. Die sind da irgendwo noch drin. Aber wir haben sie ausgegraben. Wir haben uns bemüht, das richtig gut zu machen. Professionell, haben eine Firma dafür gehabt, die haben das richtig gut gemacht. Aber das Unkraut kommt wieder hoch. Und noch schlimmer, vom Naturschutzgebiet weht uns alles in den Garten, was wir da nicht drin haben wollen. Meine Frau sagt ja immer, es gibt kein Unkraut, nur Beikräuter, aber es ist auf jeden Fall Zeug, was wir nicht im Garten haben wollen. So ist es mit unserem Leben manchmal. Ja, du hast angefangen, gestartet mit Christus, Wiederherstellung und all diese Dinge. Und dann merkst du plötzlich, da kommen Haltungen in dir hoch. Da ist Ärger, da ist Neid, da sind Gedanken von Undankbarkeit und viele solche komische, negative Sachen, die da hochkommen. So ein Unkraut, was in Herz und Sinn kommt. Und fängt wieder an, sich auszubreiten. Und dann lebst du mitten in dieser Welt, im Büro, da wird nur gekotzt über den Chef und über die Mitarbeiter und die blöden Kunden und du mittendrin und du kommst nach Hause und redest genauso. Jetzt wär's, manche Christen meinen, deswegen müssen wir uns fernhalten von den Dingen dieser Welt. Weg von all dem Unkraut. Nur um festzustellen, wenn die Christen unter sich sind, ist es auch nicht viel besser. Da ist auch noch manches Unkraut, was offensichtlich da vom einen zum anderen überspringt. So, jetzt kann ich natürlich mein Leben lang Unkraut jäten. Dazu habe ich überhaupt keinen Bock. Also wenn jemand die Gnade und Salbung hat, Unkraut zu jäten, herzlich willkommen. Wir müssen Unkraut jäten, aber im Vorgarten, in diesem etwas kleineren Teil, haben wir erfolgreich eine Strategie angewendet, sodass wir dort fast kein Unkraut mehr haben. Und die Strategie ist Staudenpflanzen. Und im hinteren Garten haben wir das jetzt auch angefangen an den Stellen, wo wir alles Unkraut entfernt haben. Wir haben Stauden gekauft und haben Stauden gepflanzt. Und das war so ganz am Anfang. Jetzt im zweiten Jahr, das war vor 2 Jahren, jetzt im zweiten Jahr, hat schon angefangen, ist schon viel weniger Unkraut. Und 2, 3 Jahre noch, dann werden wir auch im hinteren Garten so gut wie kein Unkraut mehr haben. Warum? Weil das, was wir im Garten haben wollen, sich ausbreitet. Und gibt keinen Raum für das, was wir nicht im Garten haben wollen. Könnt ihr den Gedankensprung machen? So, wenn wir unser Leben lang immer nur dagegen sind und versuchen, im Sinne von Heiligung uns von allem fernzuhalten und zu befreien, was nicht christusgemäß ist und was zum Tod führt und was ärgert und was schlimm ist und zerstörerisch ist, dann werden wir irgendwann aufgeben und denken, ich habe keinen Bock mehr. Und dann so schnell überwuchert das Alte uns wieder. Und hier gibt uns die Bibel eine wunderbare Möglichkeit, nämlich zu gestalten. Lasst uns Stauden pflanzen in unserem Leben, in unserer Ehe, in unseren Büros, in unseren Spielplätzen, in unseren Schulen und Kindergärten, in dieser Stadt. Stauden pflanzen, dort wo Unkraut ist, nicht immer nur das Unkraut jagen, sondern vor allem Stauden pflanzen. Was wollen wir denn sehen in dieser Stadt? Was entspricht denn dem Reich Gottes? Was ist die Frucht des Reiches Gottes? Was ist die Eigenart des Reiches Gottes? Und ich gebe euch mal 2, 3 Beispiele und ihr könnt alle anderen erfinden. Im Grunde sagten wir auch von der Schrift her, im gegensätzlichen Geist handeln. Aber ich will es praktischer machen. So, von Undankbarkeit haben wir gesprochen. Neid und Undankbarkeit. Es ist so ein Unkraut, was die Atmosphäre zerstört, oder? Oh, der hat ein größeres Auto. Oh, der hat ein besseres Gehalt. Oh, der hat zwei Kinder und wir haben nur eins gekriegt. Oh, 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 neid, 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 neid. Oh, die gehen irgendwo hin in Urlaub und wir können es uns nicht leisten. Und so eine Neidkultur, was macht das mit uns? Zerfrisst uns. Und du wirst undankbar und kotzig und schwierig und unerträglich. Geht nicht. So, jetzt versuche ich es immer wieder, Neid rauszumachen. Nein, Pflanze stauden der Dankbarkeit. Ich bin dankbar für das Auto, das ich habe. Gutes kann ich sagen, ich habe ein gutes. Ich bin dankbar für diese Kinder. Andere kriegst du nicht. Ja? Ich bin dankbar für die Freunde, die ich habe. Ich bin dankbar für diesen Beruf. Ich bin dankbar für das, was ich habe. Ich danke dem Herrn für die Sonne, die heute scheint. Ja? Ich danke dem Herrn für das, was ich habe. Die Bibel sagt mal, sei dankbar in allen Dingen. Pflanzt die Stauden der Dankbarkeit. Weißt du, was passiert? Das Unkraut des Neid, das hat keine Chance mehr. Zum einen in deinem Leben, Herzen und Denken, aber noch viel mehr, wenn du anfängst, Dankbarkeit zu sprechen. Vielen Dank, Chef, ich habe gesehen, auf meinem Konto kam schon wieder der Gehalt an. Ist der Hammer. Vielen Dank, dass Sie mir wieder einen Monat ein Gehalt bezahlt haben. Ich weiß nicht, wer das schon mal dafür dankbar war, so in der letzten Zeit. Ja? Ist selbstverständlich und ist zu wenig. Wovon kann man nicht leben? Sei mal dankbar. Und sprich Dankbarkeit. Sag zu deinen Kollegen, hey, habt ihr auch den Gehalt wieder gekriegt? Ist das Geld angekommen? Ist ja grandios, super. Dann sagen die über sich, das spinnt. Dankbarkeit pflanzen. Und ihr werdet merken, die Atmosphäre wird sich ausbreiten. Denn der Geist in uns, der solche Lebenshaltung hervorbringt, ist stärker als der Geist, der in der Welt Zerstörung bringt. Und deshalb ist die Art und Weise Gottes immer stärker als die Art und Weise dieser Weltzeit. Können wir noch ein Beispiel? Dann ist die rum, was nehmen wir? Ja, das vielleicht muss man vielleicht erklären. Sorge. Sorge zerstört auch, oder? Ist auch so ein Unkraut. Das kann dich komplett kaputt machen. Und wenn Sorgen anfangen, sich auszubreiten, so Unkrautzeug, bleibt ja nicht bei uns, sondern geht dann noch von uns aus und andere machen sich auch noch Sorgen. Jetzt machen wir uns alle Sorgen über unsere Rente. Jetzt machen wir uns alle Sorgen über, was wird es für ein Wetter werden. Ja? Sorgen über unsere Kinder oder Sorgen über dies, jenes. Es wird ja hervorproduziert. So die Staude Gottes dagegen ist Neugierde. Neugierde. Heißt es nicht in der Schrift, alle Dinge dienen zum Guten, dem der Gott liebt. So, jetzt mache ich mir Sorgen über die nächste Woche und sage, oh, das wird eine harte Woche. Wenn ich meinen Kalender angucke, bin ich doch mal gespannt, wie mir das zum Guten dienen wird. Neugierde. Bin ich doch mal gespannt, wie Gott seine Güte und Treue in dieser Woche mir offenbart. Bin ich doch mal gespannt, was sich ergeben wird, wo ich wieder davon zehren, lernen kann, wo sich weiterentwickeln kann. Und du gehst mit einer Haltung der Neugierde rein, sprichst Neugierde, handelst in dieser Neugierde, sag, komm, da finden wir eine Lösung, liebe Kollegen. Ja? Wir machen uns jetzt nicht Sorgen darüber, sondern lass uns mal drüber nachdenken, neugierig sein, was könnte man denn noch machen, um der Situation zu begegnen. Und die Neugierde, diese Staude von Neugierde, vertreibt die Macht der Sorge. So, und jetzt habt ihr ganz viel hoffentlich nachzudenken, wenn ihr mal drüber sinniert, sagt, was ist eigentlich das Unkraut in meinem Leben, in unserem Kontext, dort wo ich arbeite, lebe, vielleicht auch, wir gucken uns mal Braunschweig an, was wäre denn echte Hoffnung für Braunschweig? Welche Stauden müssten wir denn da pflanzen, um gegen dieses Zerstörerische zu gehen? Ich bin gestern ein bisschen durch die Stadt gelaufen, habe mir die Menschen angeguckt, mir sind da ein paar Sachen aufgefallen. Was zerstört die Leute? Und was können wir als Volk Gottes pflanzen, bauen, entwickeln im Geist und im Wesen Jesu Christi, in der Autorität des Heiligen Geistes, aus dem Bewusstsein der Identität, wissend, wer wir sind, um diese Stadt aufzubauen, um unsere Familie, unser Berufsleben, unser eigenes Leben aufzubauen, sodass die Art und Weise des Christus flächendeckend in unserem ganzen Leben und Alltag zur Wirkung kommt. Und wir, es ist inzwischen ein Garten, da komme ich gern heim, da kann man wohnen. Da kann man wohnen und sich daran freuen, an dem, was geworden ist. So ist unser Leben in Christus. So wollen wir unsere Stadt sehen, als die, die Verantwortung übernommen haben, Hoffnung zu bringen nach Braunschweig. Amen. Herr, wir danken dir. dass du alles vollbracht hast. Und dass wir auf dieser Wahrheit des Evangeliums aufbauen dürfen. Wir haben all die Kraft und die Energie und all die Hoffnung, die wir in Christus haben, in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Die Hoffnung, dass es herrlich wird, dass es anders wird, dass es praktisch tatsächlich anders wird in meinem Leben, in meinem Denken, in meinem Handeln, in meiner Familiengeschichte, in meinem Kontext, wo ich Tag für Tag bin, in dieser Stadt. Es kann tatsächlich anders werden. Es ist die Hoffnung in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit. Es wird in der Art und Weise Gottes werden. Das Reich Gottes setzt sich durch. Das Wesen Christi setzt sich durch. Der Geist Gottes in uns ist stärker als jeder zerstörerische und bindende und kaputtmachende Geist dieser Welt. Und ich möchte dich einladen, auch während wir das Abschlusslied singen. Lass dir vom Geist Gottes die Impulse geben, vielleicht gerade jetzt, in dieser noch kurzen Gebetszeit. Loszulassen von jedem Unkraut. Und sagen, Herr, offenbare mir, was sind die Stauden, die ich in meinem Leben pflanzen darf? Und gib mir Kraft und Mut durch den Heiligen Geist, das konsequent zu tun. Denn ich möchte, dass mein Leben deine Schönheit widerspiegelt. Heiliger Geist, komm und lehre uns. Amen.